Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home Sweet Home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Freitag, der 7. Juni 2024. Mein Gast heute Morgen im 5a-Podcast ist der Patrick Büchler. Der Patrick Büchler ist CEO und Haupteigentümer von der Firma Success mit Sitz in Bubiken. Success ist 2001, also vor 23 Jahren, gegründet worden und entwickelt Individualsoftware mit rund 140 Mitarbeitern in der Schweiz und an 3 Standorten in Polen, Vietnam und Weißrussland. Das Unternehmen zählt rund 300 Kunden und hat in seiner Karriere bis jetzt ungefähr 600 Projekte durchgeführt. Guten Morgen, Patrick. Ich freue mich, dich heute Morgen mit meinem 5a-Podcast zu haben. Bitte stell dich doch einmal selber vor.
Guten Morgen, Urs. Danke vielmals für die Gelegenheit. Wie gesagt, mein Name ist Patrick Büchler. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, Vater von Zwillingen. Habe an der ETH Informatik studiert. Das 2003 abgeschlossen, habe bereits 2001 bei der Gründung von der Success als einer der ersten Mitarbeiter mitgeschafft. Habe dann über die Jahre, wir sind gewachsen, ich bin CTO geworden und jetzt im September letztes Jahr CEO und Mehrheit übernommen.
Du bist einer von den ersten, denke ich, der an der ETH Informatik studiert hat, oder? Das gibt es ja noch nicht so furchtbar lang. Das Studium.
Ich bin nicht, ja, vielleicht, ich kann es nie genau fragen. Ich glaube, irgendwo 4-5 Jahre vorher sind es die ersten, ist die 3C-Abteilung.
Okay, also doch noch relativ früh. Oder heute ist das Standard schon, kann man sagen, ja. Da gibt es einen Haufen
Abteilungen. Ja, wir sind nicht viel gewesen, schon von Anfang an nicht und am Ende erst recht nicht, genau.
Wie viele Frauen haben da in deinem Jahrgang, kann ich mal sagen?
Ich erinnere mich ziemlich genau, weil das beeindruckt hat. Wir sind, glaube ich, ich bin nicht sicher, wir sind 4 Frauen gewesen, wo wir angefangen haben. Und 210 oder 220 Männer.
Boah.
Interessanterweise sind die 4 Frauen, wenn ich mich recht erinnere, geblieben. Aha. Und die Männer haben es nicht alle bis zum Schluss
durchgezogen. Okay, genau. Ja, das ist witzig, ja. Gut. Also du hast, schon wo du an der ETH gewesen bist, hast du angefangen bei der Success. Wie bist du an das gekommen? Und was ist dir gegangen?
Ich habe immer geschafft während dem Studium. Ich habe sehr gerne geschafft, ein bisschen programmiert oder bei Projekten mitgeschafft, bei verschiedenen Organisationen. Und ein guter Freund von mir hat sein Informatikpraktikum, das man muss machen, verpflichtenderweise der ETH, gemacht bei einer japanischen Firma, in Niederlassung in der Schweiz. Und jetzt war Thomas Klauser, der Gründer von der Firma Success, sein Chef gewesen. Mhm. Und wo der Thomas Klauser dann die Firma gegründet hat, hat er den Kollegen gefragt, ob er dann nicht mit ihm sozusagen da mitziehen. Mhm. Natürlich eine gute Gelegenheit, kompetente, motivierte, noch nicht allzu teure Mitarbeiter zu holen.
Ja.
Und wir haben das eine gute Idee gefunden. Der Kollege hat dann mich und den anderen gefragt und so haben wir das dann gemacht. Mhm. Sind alle 3-4 Jahre geblieben. Ich bin dann die ganze Zeit geblieben. Ja. Die anderen haben den anderen Lebenslauf oder Lebensweg genommen.
Bis heute bist du geblieben, oder?
Es hat einen kleinen Unterbruch gegeben. Ich habe noch eine halbe Dissertation. Die habe ich dann aber abgebrochen, wieder zurück zu der Success.
Und die verstaubt jetzt irgendwo in einer Schublade, die halbe Dissertation?
Ja. Ist allerdings ein Thema, das jetzt wieder aktuell wird.
Jetzt habe ich gerade eine Frage, was wäre es?
Hardware in the Loop Simulation. Genau. Aha. Also Roboter in einer virtuellen Umgebung trainieren, sodass sie nicht können, wenn man sie in der echten Welt testet, irgendwelche Blödsinn anstellen. Das zuerst mal in einer virtuellen Welt simulieren. Mhm. Und das kommt wieder. Und ich bin an einem Vortrag gewesen, wo ein der Country Manager von Nvidia geredet hat. Und er hat genau das erwähnt, dass als etwas, was sie können bei diesen Chips. Dann ist mir das in Sinn gekommen.
Und wieso ist aus der nie eine ganze Dissertation geworden?
Ja, das ist verschiedene Gründe. In erster Linie will ich, ich bin dort so angestellt, dass ich mich selber finanzieren soll. Und dann irgendwann das Gefühl hatte, ja, wenn ich mich selber finanzieren kann, ich auch in die Wirtschaft arbeiten.
Genau. Und mit einer Dissertation finanziert man sich nicht, oder?
nein, das Modell, das wir hatten, habe ich wirklich zu wenig verdient am Schluss.
Okay.
Das ist ein bisschen naiv an das Ende.
Ja, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Also, ich habe ja selber auch studiert, einfach etwas anderes. Und wir haben auch Sättige gehabt. Es ist, ich habe auch mal darüber nachgedacht, aber eben, das ist, anderes Thema, ja. Gut. Also, du bist sehr früh bei den Sachsen eingestiegen. Du hast gesagt, Thomas Klauser hast du gerade erwähnt, der hat die Firma gegründet. Ich habe ja auch in der A-Moderation gesagt, du bist, Haupteigentümer mittlerweile von den Sachsen. Wie bist du vom, sag ich mal, Angestellten bis zum Haupteigentümer gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Der Thomas hat uns, als er, uns eingestellt hat oder angeworben hat, sozusagen die Möglichkeit gegeben, Anteil dann zu kaufen, zu einem definierten Preis. Ich habe dann das zuerst gemacht, zuerst mal 10%, relativ bald, als ich nachher in der Projektleitung dort angefangen habe. Thomas hat mich dann sehr schnell zu seiner Nummer 2 gemacht und ich habe dann können die Anteils von meinen zwei Kollegen, die dann mittlerweile ausgeschieden waren, sind, auch kaufen.
Ja,
ich habe dann recht bald 30% von der Firma gehabt. Zu einem, muss ich sagen, sehr, sehr fairen Preis vom Thomas her. Und ja, so ist das entstanden.
Also du bist so quasi die Unternehmerrolle rein, ja, gerutscht, kann man sagen.
Ja, genau. Bin da mitgezogen worden.
Ja. Identifizierst du dich heute als Unternehmer?
Ja.
Und wenn ja, wie würdest du das so umschreiben?
Also ich habe mich schon, als ich 10% hatte, als Unternehmer gefühlt. Ja, absolut, natürlich. Ich unterschreibe das als die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen dafür zu treffen. Und dann aber auch müssen für die gerade stehen. Das ist für mich, und auch etwas, wo ich sehr froh bin, dass ich das machen kann. Ich höre manchmal von meinen Freunden, wo zum Teil in grösseren Organisationen in den Kaderpositionen sind, wo ich froh bin, dass ich gewisse die Entscheidungen nicht muss treffen oder mich um die Themen nicht muss kümmern.
Was
ich habe dafür andere,
ja,
wo natürlich auch hart sind, aber mit mir, ja, passen die.
Ja, okay. Also du bereust es nicht, dass du heute da stehst, wo du stehst. Und die Geschichte.
Nein, weil sonst hätte ich es ja können ändern. Also, ich glaube, da ist starke Eigenverantwortung.
Okay.
Genau.
Ja. Das ist richtig so, ja. Das heisst nicht, dass man es dann auch macht, aber selbstverständlich,
ja, aber man muss dann sich selber fragen. Wir sind ja nicht, also, wir werden ja nicht gezwungen, Mehrheitsaktionär zu werden.
Nein, definitiv nicht. Nein, ganz klar, ja. Gehen wir mal über zu dieser Firma Success. Ja, wo du ja jetzt offensichtlich nahezu das ganze Berufsleben, wenn nicht sogar das ganze Berufsleben bis jetzt verbracht hast, oder? Das ist ja auch noch speziell, also. Du hast nach dem Studium bei dieser Firma angefangen, oder schon während dem Studium, und bist immer noch dabei, ja?
Genau. Aber was wichtig ist, ich habe schon vor dem Studium gearbeitet. Natürlich nicht so lange, aber ich habe dann schon 1-2 Jahre andere Firmen gesehen, im Studium auch andere Firmen noch parallel gesehen. Aber ja, das ist richtig. Ich habe allerdings sehr viele Firmen gesehen, nachher von der Success aus, wegen dem Projekt.
Ja, gut, das ist klar, ja, aber immer in deiner Rolle natürlich als Miteigentümer hier bei der Success.
Genau.
Der Name Success, du lachst so, ja. Wo kommt der her? Was bedeutet das?
Ja, das ist ursprünglich, die ursprüngliche Idee, die wir hatten, ist, dass wir der Thomas Klauser in seiner Rolle in der Firma geschafft hat, Leute kennengelernt in Osteuropa, die Software entwickelt, sehr gut Software entwickelt, hat dann sozusagen ein Netzwerk gehabt und das ist ja, dann ist während der Dotcom-Bubble die Idee entstanden, Zugriff zu Software entwickeln zu gewähren. Und dann ist er auf die Idee gekommen, den Namen zu machen, Access to Software Developers, und aus dem ist dann Success geworden.
Aha.
Also Software Developer Access. Ein bisschen speziell, aber sicher erkennbar.
Ja.
Und genau, so ist das entstanden. Und da sieht man auch gerade einen Teil von der Firmengeschichte, weil eigentlich haben wir zuerst gemeint, wir würden sozusagen eine Plattform können machen, um Leuten Zugang geben zu Softwareentwicklern in Osteuropa. Also eigentlich ein Bodyleasing-Vermittler in der Schweiz. Entweder hat es nie funktioniert oder beziehungsweise wir sind spät gewesen wegen der Dotcom-Krise dann.
Ja.
Und die Leute sagen dann, alles schön und gut, aber wenn ihr wenn Software machen mit uns, dann müsst ihr auch die Verantwortung für das Projekt übernehmen. Und dann haben wir relativ schnell Pivot müssen machen und und effektiv nicht nur Leute vermitteln, sondern auch Projektverantwortung machen und eigene Teams aufbauen.
Mhm. Und natürlich auch in dem Sinn Projekt akquirieren, oder? Also, wie soll ich sagen, Projekt, wo man als Projekt machen kann. Und nicht einfach nur Leute, die man dann irgendwo hergehen vermieten kann.
Ja, richtig.
Mhm. Das war also eine Geschichte gewesen, oder sagen wir mal der Ursprung, die Ursprungsidee. Mhm. Wie präsentiert sich ein Success heute? Also, was macht ihr heute hauptsächlich? Was für Kunden habt ihr? Und was für Projekte macht ihr für die Kunden? Könntest du uns das mal ein bisschen erzählen?
Jawohl. Aber die Firma ist dann gewachsen. Wir haben am Anfang einfach nur das Team in Weißrussland. Bei der Firma, wo wir nicht beteiligt waren. Nachdem wir dann, aus dem aus einen Spin-off gegeben, wo wir übernommen haben, wo wir haben dürfen, uns daran beteiligen. Aufgrund von der politischen Lage haben wir dann auch müssen in Polen eine Branch aufbauen und parallel haben wir schon lange als zweites Standbein Leute in Vietnam eingestellt. Heutzutage haben wir eine ganze Reihe von, ich würde sagen, unser Standardkunden, wo wir 80% vom Umsatz machen, ist ein mittelständisches Unternehmen in der Schweiz. Mit einem komplexeren Produkt, wo sie individuelle Lösungen an ihre Standard-Tools bauen. Das ist eigentlich...
Also so ein bisschen Lücken füllen, das klingt ein bisschen, Entschuldigung, nicht despektierlich, nach Lücken füllen Software.
Kann man so sehen. Ich kann aber auch sagen, dass sich vermutlich noch nie jemand mit einer Finanzbuchhaltung differenziert hat oder mit einer Lagerverwaltungssoftware. Und das, was dann on top kommt, eigentlich nicht der Lückenfüller ist, sondern das, was dich ausmacht. Das ist also, wie soll ich sagen, kommt mir jetzt auch gerade in den Sinn, gefällt mir gerade, der Unterschied im Genpool zwischen einem Affe und einem Mensch ist ja sehr klein, aber doch dann am Schluss relativ entscheidend.
Das ist ein gutes Beispiel. Also es haben sich schon Unternehmen mit Buchhaltung und Lagerverwaltung differenziert. Allerdings ist das schon verdammt lang her. Also weißt du, wo das noch fast gar niemand eingesetzt hat?
Das kann man vorstellen.
Wo Business Software eigentlich erst angefangen hat, hat man das können, aber die Halbwertszeit von dieser Differenzierung ist natürlich sehr tief gewesen. Ja.
Also das ist genau vielleicht, um es noch zu ergänzen, das ist ein Teil und, von Kunden. Also ich sage jetzt eine Ergänzung oder eine Veredelung von was man halt an digitalen Prozessen schon hat, aufgrund von gut integrierten, gut funktionierenden Standardlösungen. Das andere ist, Unternehmen, die so individuelle Geschäftsprozesse haben, dass sie wirklich mit Standardlösungen gar nicht arbeiten können. Also mit dem Wetterversicherer als Kunde. Die kann man, ich meine, da gibt es keine Standardlösung, weil da gibt es vielleicht 20 Firmen weltweit, die überhaupt Fähigkeiten haben, eine Wetterversicherung anzubieten. Das ist ein weiterer Standbein. Das dritte ist dann bei grösseren Firmen ältere Software, wo es zum Beispiel einsetzen, zu refactoren, zu modernisieren und auch in die Digitalisierung reinzubringen. Produktionsplanungssysteme.
Jawohl, ja.
Oder Systeme, wo irgendwelche Spezifikationen auslegen, auch wieder individuell gemacht. In älteren Programmiersprachen, oder in Access zum Teil noch in Delphi oder vielleicht alte C-Sharp-Lösungen. Und dann die wirklich modernisieren, so anpassen, dass sie integriert werden in moderne Geschäftsprozesse.
Jawohl, ja. Also, ich höre jetzt raus, so drei Haupteinsatzgebiete oder drei Felder. Einsatzgebiet ist jetzt falsch ausgedrückt. Drei Felder. Das eine ist das, wo ich jetzt despektierlich ein bisschen als Lückenfüller-Software bezeichnet habe. Dann eben dort, wo es nichts anderes gibt und wo die Unternehmen wirklich durch sich mit dementsprechend so können differenzieren. Und das dritte ist das ganze Thema Refactoring. Könntest du mal fürs Erste, für die Lückenfüller-Software, könntest du da mal ein Beispiel machen, was sie da so gemacht haben?
Ja, das Beispiel, wo mir gerade zu sehen kommt, wäre SAP zum Beispiel. Viele Firmen haben ERP-Lösungen wie SAP.
Ja, genau.
Und die sind sehr transaktionsorientiert. Und dann dort ein Frontend zu bauen, wo den Leuten, die SAP oder was auch immer, es muss jetzt nicht SAP sein, das ERP einsetzen, ihren täglichen Prozess und sich nicht mit dieser transaktionsbasierten Denkweise befassen, sondern können ihrem Prozess folgen.
Das heisst, sie haben eine Software gekauft, die eigentlich nach einer Art und Weise funktioniert, wo sie gar nicht so arbeiten wollen.
Ja, wo absolut Sinn macht für nachher die Führung von der Daten, aber wo für den, sagen wir, der Prozess gegen die Hand geht.
Also das wird so quasi wie ein Layer dann oben drüber gelegt.
Genau.
Ja, okay.
Das wäre etwas. Oder dann eben ein System, wo der Verkäufer mit dem Kunden zusammen kann nutzen, um irgendein Produkt komplexer Art auszulegen. Also wenn zum Beispiel ein Kunde, der Farben mixt, ganz in spezieller Art, oder?
Ja,
und dann, natürlich hat er noch ein ERP mit Artikelnummern und so weiter, aber der braucht eine Software, wo der Verkäufer mit dem Kunden zusammen kann.
Mhm. Und das ist eher eine Standardlösung, so in dieser Form nicht abdeckt, oder? Typischerweise.
Schwieriger.
Ja.
Nicht so, dass man es direkt schön mit dem Kunden zusammen kann machen.
Da würde jetzt ein CRM-Anbieter sagen, ja, kein Problem, für das haben wir das CRM natürlich, oder?
Es gibt immer eine Überschneidung. Es ist ehrlicherweise auch bis zu einem gewissen Grad eine Philosophiefrage. Es sei denn, man investiert wirklich sehr viel Geld, dann kann man natürlich sehr geile, gerade im Verkauf, sehr, sehr coole individuelle Tools machen, wo man auch gerade Point of Sale mit dem Kunden zusammen kann bedienen, wo dann vermutlich Standardlösungen so customized werden, dass es preislich ähnlich oder fast
würde. Ja. Jetzt gerade, wenn du sagst, Stichwort Überschneidungen, oder? Das leuchtet ja ein. Was ist denn so nach eurer Erfahrung, was sind so die Trigger, die Triebe, die Motivationen, dass denn die Unternehmen sagen, wir wählen jetzt da oder wir interessieren uns für ein Stück Individualsoftware, statt das probieren, irgendwie mit der Standardlösung herzubiegen?
Der Trigger ist dann, wenn man bei der Standardlösung sieht, dass entweder hat man eine relativ kleine Standardlösung oder es ist nicht sehr flexibel, so dass man wirklich feststellt, hey, wir müssen Arbeitsbieter Schnittstellen, hey, das ist wirklich ein Prozess, der außerhalb vom Scope ist.
Ja.
Das passiert bei kleineren oder spezialisierten Lösungen relativ schnell. Bei so wirklich umfassenden ERP-Lösungen ist eigentlich der Trigger dann, dass man halt das Customizing zwar möglich ist, dass aber der Aufwand sehr, sehr gross ist.
Mhm.
Und weil man natürlich ein beschränktes Toolset hat, vielleicht das Resultat dann auch nicht so optimal, wie wenn ich es mir auf Anhieb schneide.
Mhm. Ja, und da gibt's ja auch sehr viel, sag ich mal, Standardlösungen, wo wenn man sie extrem customisiert, ist es dann quasi eine Individuallösung und ist auch schlecht updatefähig. Also, da denke ich jetzt beispielsweise an ehemals Navision, oder? Wo man einfach immer wieder also müssen entsprechend nachziehen. Da kann man sich dann schon überlegen, ob man es nicht gerade die individual machen lassen, ja?
Ja, richtig, das ist natürlich dann auch so.
Aber dennoch, ich habe ja schon in meiner Karriere mit sehr, sehr vielen Individualsoftwarefirmen geredet. Ich habe selber einmal eine gehabt, auch über eine gewisse Zeit hinweg. Und ich habe selber auch immer gesehen, es ist nicht ganz einfach, Individualsoftware, jetzt gerade in dem Feld, wo wir momentan uns bewegen, zu verkaufen.
Das ist richtig.
Wie macht ihr das?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil es auch die Stärken, die 5a von deinem Podcast, die die Firma hat, sind die Stärken, die ein Kunde erst merkt, wenn er bei uns Kunde ist.
Ja, das ist eben oft so, leider.
Und darum ist das tatsächlich eine grosse Frage. Also das eine ist mal Bewusstsein schaffen. Wir probieren stark, das noch mehr aufzubauen, auch in den Informationen, die wir am Markt geben, über unsere Webseiten, über LinkedIn und so weiter, dass es erstens die Möglichkeit gibt, dass es zweitens Vorteil kann machen und drittens, wenn wir dann in Gespräch sind, probieren wir auch, das ist ein bisschen absurd, immer abzuholen, wieso dass der Kunde dann nicht eine Standardsoftware will, so dass wir uns auch sicher sind, dass wir mit einem Kunden reden, wo sich der Unterschied bewusst ist. Und nicht einfach irgendwo nicht verstanden hat, dass er jetzt auf die Individualschiene geht.
Ja, dass er irgendwo einschlittert, oder? Und dann stellt er nach einem Jahr Projekt fest, oh, ich hätte doch gescheit das Standard-CRM XYZ genommen. Und das ist dann wahrscheinlich
auch kein Glück, noch sozusagen
vorhalten.
Vorwirft.
Ja, ja, genau. Das will man nicht, ja. Okay.
Aber es ist eine schwierige Frage. Darum ist es auch ein... Es hat ganz viel damit zu tun, bewusst zu arbeiten für die Möglichkeit und mit der Sorte Kunden. Aber irgendwann, wenn die Leute Erfahrungen mit der Standardlösung erkennen sie schon, wenn man es ihnen erklärt, wenn man die Möglichkeit hat, mit ihnen zu reden, dass es einen Vorteil hat, dass man etwas sich auf den Leuten schneiden kann. Ich meine, es ist so ähnlich mit Möbel auch, oder? Nur weil es IKEA gibt, gibt es ja trotzdem noch genug Schreiner, weil man einfach zwar ein sehr gutes Produkt ist, um ein Standardmöbelhaus bekommt, aber der Schreiner kann ihm dann den Schrank wirklich dort die Ecke einpassen, wo es passt. Und es muss dann nicht nur im Luxusbereich, sondern einfach dort, wo es Sinn macht.
Ja.
Auch nicht teurer sein.
Eben, also, das ist, wie ich gesagt habe, das ist so eine von der Hauptherausforderungen, glaube ich, wo Individualsoftware, anbietet tatsächlich haben, ja. Okay, jetzt im zweiten Bereich, wo du vorher beschrieben hast, hast du das Beispiel mit dem Wetterversicherer. hast du mal erwähnt. Das ist klar, dort leuchtet mir das ein, oder? Also, wenn ich irgendein Unternehmen bin, das etwas Spezielles macht oder wirklich einen Prozess hat, der absolut in dem Sinn eindeutig ist oder einmalig, dann muss ich, wenn ich das softwaremässig unterstützen will, dann muss ich mir selber eine Lösung machen lassen oder selber machen. Also in der Vergangenheit haben die meisten das selber gemacht.
Richtig. Das ist auch etwas, was wir immer wieder antreffen und wo wir auch, und da kommt jetzt eins von diesen 5a von uns eigentlich gerade durch, wir sind extrem flexibel damit, wie wir mit dem Kunden solche Themen zusammenarbeiten. Den Wetterversicherer zum Beispiel haben wir am Anfang komplett betreut, von A bis Z, mit dem Wachstum. Schafft jetzt ein Team von uns, Leute von uns, also wir machen noch seine IT, seinen DevOps-Style, und seine Leute arbeiten mit unseren Leuten zusammen. Weil sie jetzt selber auch Softwareentwicklungsfähigkeiten auf sehr hohem Niveau bereitgestellt haben.
Jawohl, ja.
Und vorher, das haben wir sozusagen Evolution gemacht. Also wir sind in der Lage, entweder eine gesamte Entwicklung outsourcen, das kann Sinn machen, wenn die Branche komplett fremd ist.
Ja.
Aber an anderen Stellen tun wir auch Teams mit Projektleitung, sozusagen für Teilprojekte, integrieren, zum Teil sogar in unseren Teams Leute vom Kunden rein tun und dann führen auf unserer Seite, oder umgekehrt Leute von uns in Teams tun vom Kunden. Da sind wir sehr flexibel und können da recht maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
Also ihr könnt die Kunden selber auch ein bisschen von einem Stand her entwickeln, wo sie in der Lage sind, wenn sie das wünschen, ihre Software, sagen wir mal, in Zukunft hineinzubringen. Oder ja, weiter zu pflegen, weiter zu führen.
Es ist immer ein Ziel. Das ist nämlich nicht ganz einfach, aber das wäre eigentlich etwas, wo wir, wenn, es gibt dann langfristig durchaus gute Zusammenarbeit. Das. Es ist nicht immer klar, je nachdem, wenn man reinkommt, funktioniert das sehr gut, oder? Manchmal ist es schwierig, einfach aufgrund von der Umgebungsbedingungen und so weiter. Das machen wir.
Okay. Hast du vielleicht noch gerade ein zweites Beispiel, das dir durch den Kopf geht, wo jetzt in das Feld reingeht?
Ja, und zwar ein sehr bekanntes Beispiel, ich darf das also beim Namen nennen direkt, es gibt ja das Ökotex-Label, wo man vielleicht weiss, wenn man mal Textilien angeschaut hat, ist da so ein Gänseblümchen drauf für ökologisch produzierte und sozial korrekt produzierte Textilien. Und das sind zwei Firmen dahinter, eine deutsche und eine Schweizer Firma, und die das sozusagen aus der Taufe gehoben haben und auch weltweit betreiben.
Ja.
Und die haben natürlich auch einen sehr spezifischen Prozess, und dort dürfen wir auch Software entwickeln machen.
Und wie kommt jetzt so eine Organisation dazu, mit Success in Kontakt zu treten und denen einen Auftrag zu geben? Weil, sorry, wenn ich das feststelle, ich habe noch bis vor ein paar Wochen noch gar nicht gewusst, dass es Success gibt. Und meine 140 Leute ist ja jetzt nicht nichts.
Ja, richtig. Das ist vielleicht auch dort, wo wir noch unser Spot, wenn du später fragst, wo wir auch wirklich noch Potenzial haben. Unser Hauptkanal momentan, sind wir jetzt aber am Ausbau, ist eigentlich Suchmaschinenoptimierung gewesen. Google. Okay. So haben sie es gefunden.
Ja, ja.
Effektiv auch der Kunde. Wir sind jetzt aber dran, Salesforce zu erweitern und auch, wir gehen da messen. Ich bin jetzt in diesem Jahr schon an zwei Veranstaltungen gewesen. Eigentlich an der Orbit, glaube ich, mal gewesen, 2016. Nachher sind wir nie mehr
gewesen. Das ist, Jesus Gott, Orbit. Ja, das ist, in der guten alten Zeit gewesen, ja.
Ja, genau, richtig. Und jetzt sind wir auch wieder gegangen. Aber mit einer interessanten Strategie. Wir gehen nicht an die klassischen Branchenmessen, wo von der IT, sondern wir gehen da an Messen von, sagen wir, Themen rundum, wo es dann nicht so viele IT-Firmen, wo es auch IT-Firmen hat,
jawohl,
aber nicht so viel.
Ja.
Genau. Das ist jetzt eigentlich das, was wir machen. Dann haben wir unsere Präsenz zwischen den sozialen Medien, vor allem LinkedIn, erhöht, und wir machen Outbound Sales. Wir haben auch jemanden eingestellt, der jetzt den Sales-Prozess komplett optimieren soll. Genau. So, und dann sozusagen auch meine ehemalige Senior, jetzt Junior-Partner, der Thomas Klausen, der ja 60 ist, ablösen. Und dann tun wir dann auch eine grössere Verkaufsorganisation aufbauen.
Gut, ich sage immer, verkaufen, also Sales machen kann man eigentlich erst dann, wenn man schon einen konkreten Kontakt hat, oder? Also wenn irgendein Lead da ist, jetzt aus dem Fach schon geht, sagen. Und die Hauptproblematik, die ich immer wieder feststelle, ist für so Individualsoftware-Unternehmen eher an entsprechend qualifizierte Leads zu kommen, wo wirklich auch Projekte dahinterstehen. dann ihre Stechen ausspielen mit dem Vertrauen und mit all diesen, ich meine, 600 Projekte, das ist ja wirklich eine Hausnummer, oder? Mhm. Und du hast mir ja in der Vorbereitung gesagt, das sind jetzt nur die wirklichen Projekte. Der ganze Kleinkram ist da gar nicht dabei, oder? Sonst wären wir da über 1000, ja? Also das ist ja, das ist sehr vertrauensfördernd, selbstverständlich. Das heisst, wenn man da mal jemanden hat und auch wenn man eure Kundenlisten anschaut auf der Webseite, da, jeder, der da drauf ist, kennt man irgendwie fast, ja? Also das sind ja, namhafte
Kunden. Genau, im Allgemeinen. Wir haben sehr wenig, also Trennungen im Schlechten haben wir wirklich, also praktisch keine. Mhm. Aber genau eine sind über 23 Jahre.
Ja, das ist gut.
Aus diversen Gründen. Mhm. Trennungen, weil, ich meine, was passiert ist, dass man Kunden verliert, ist, dass irgendwo jemand wird aufgekauft und von einer Grossfirma eine eigene Entwicklungsabteilung hat und das heißt, das machen wir selber. Ja. Aber sonst haben wir eigentlich sehr lange, aber es ändert dann immer. Der, wo am Anfang machen wir das Projekt, dann haben sie eigene IT und nehmen dann auch Spezialisten für uns. Also es ändert, aber die Beziehung bleibt sehr lang. Das ist ein Vorteil. Das ermöglicht uns natürlich in dem Sinn sehr lang mit dem Kunden zusammen zu arbeiten, entsprechend auch sehr lang einen Umsatz zu machen mit dem Kunden. Das ist eine Stärke. Aber richtig, den Kunden zu finden.
Ja.
Eben Netzwerk, ich habe die Lösung noch nicht, ganz offen.
Also nur, kann ich da beruhigen, Patrick, da gibt's keine perfekte Lösung. Das ist immer so ein bisschen sich herentasten. Das eine und das andere ist, das verändert sich im Laufe der Zeit natürlich, ja. Mhm. Also man kann nicht sagen, man macht eine Strategie und die kann man dann einfach 20 Jahre durchziehen, sondern das ist auch ein bisschen den Zeichen der Zeit unterworfen. Ja. Ich gehe davon aus, dass ihr auch einiges, das hast du jetzt sogar noch nie erwähnt, aber ich gehe davon aus, dass ihr auch einiges über Empfehlungen an neue Kunden gewinnen und auch Projekte bei bestehenden Kunden wieder, weil die will mal etwas haben, oder?
Das macht vermutlich den
wesentlichen Teil aus, aber rate jetzt mal eins.
Ja, natürlich, genau. Das Upselling, genau. Ja. Innerhalb von und auch das Netzwerk, ja.
Ja. Das darfst du jetzt nicht unter den Tisch kehren, oder? Das ist sicher ein ganz wichtiger Part.
Nein, für mich das ist ein natürlicher Teil. Aha. Das ist das Ziel, wo unsere Projektleiter müssen haben, dass der Kunde dann das Vertrauen hat, zu sagen, hey, die haben das gut gemacht. Ich weiss, im Projekt, in der Firma haben wir noch das Projekt, nehmen doch die. Das muss sozusagen das Ziel sein.
Ja. Dann das dritte Feld, wo du beschrieben hast, das ganze Refactoring. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, was macht ihr da genau? Was für Tools oder was für Legacy-Software, wie muss die geschrieben sein, wie muss die aussehen, dass sie die dann refactoren? Kannst du da mal ein bisschen sagen dazu?
Jawohl, da sind es eigentlich drei Sachen, wo wir haben. Das erste ist, es gibt die Microsoft Access, zum Teil auf Excel-basierende Lösungen, eine erstaunliche Komplexität können erreichen.
Ja.
Also, man muss sich vorstellen, wenn dann jemand in einer Firma oder 1, 2, 3 Leute arbeitet an einer Microsoft Access Datenbank, kommt das wirklich über 20 Jahre. Mhm. Und da kommen die Lösungen zustande, die sind dann, also, da werden ganze Firmen betrieben mit dem. Mhm. Und dann irgendwann kommt man zu der Feststellung, die Person wird jetzt, die Firma verlassen, oder die Person wird jetzt älter, ist jetzt 62.
Ja.
Was mache ich da, oder? Und da stellen zum Teil grössere Firmen fest, dass sie da einen Engpass haben.
Also ein Klumpenrisiko kann man sagen, ein massives sogar. Exakt. Ja.
Mir hat mal ein möglicher Kunde am Telefon gesagt, also wirklich im ersten Mal habe ich sehr geschätzt, so, wissen Sie eigentlich, das Wahnsinn, eigentlich müssten wir das melden, weil wir sind in der Börse kotiert. Aber
okay.
Und das passiert einfach. Und solche Lösungen, da haben wir eigentlich wie eine 3 Schritte. Oder? Zuerst mal ist analysieren, stabilisieren, also sprich herausfinden, was ist denn da die Sache, was können wir machen, um mal sicherzustellen, dass der Betrieb weitergeht. Mhm. Und wenn das analysiert, stabilisiert ist, kommt dann, es passt zusammen, transformieren, sprich in eine nachhaltigere Technologie.
Ihr nehmt dann nicht die Access Excel und macht einfach eine bessere Access Excel-Lösung daraus?
Nicht im mittelfristigen und langfristigen Teil. Ja. Es ist aber oft, als erstes Mal geht es darum, eben das Know-how, in denen 20 Jahre Arbeit versenkt ist, zu verstehen und zu wissen, wo die überall eingesetzt wird. Und dann auch noch ganz viel Aufklärung, weil die Leute haben sich dann daran gewöhnt und haben dann manchmal das Gefühl, das muss jetzt so gemacht werden, weil es im Access so gemacht ist. Mhm. Das ist nicht ganz einfach. Und dann die Leute sagen, nein, ganz moderne, schönere Sachen, können das auch integrieren, du musst jetzt das nicht so wollen machen. Mhm. Und auch die inhärenten Sicherheitsrisiken, oder? Das Ding liegt irgendwo und
jeder
mitnehmen, auf Deutsch gesagt, im Hosensack.
Ja, genau, ja.
So, Access ist sicher grosse Sache. Mhm. Excel-Landschaften. Mhm. Auch mal ein Kunde mir gesagt, ja, Access ist so die grösste ERP-Lösung, die es gibt. Es ist auch erstaunlich, wie viel das es da gibt, wo wirklich gross ist,
ja.
wo man also kann Projekte machen, mehr als nur eine Woche.
Ich habe ja ein Interview gemacht mit der Consor, wo die Spezialversicherungslösung, Standardlösung entwickelt hat. Und er hat mir auch erzählt, ja, also Excel ist eigentlich unser grösster Mitbewerber. Das bestätigt jetzt da, wo du das sagst. Ja,
ja das würde ich wirklich. Also das ist erstaunlich, wie viel das da kannst rausholen. Mhm. Auch Innovation, oder? Innovativ. Ja. Denkst du dann einfach irgendwie so, als Softwareentwickler, okay, das ist jetzt ein bisschen mit dem, keine Ahnung, der Nagel mit dem Schuh reingehämmert, statt mit dem Hammer, aber es geht.
Aber du als ETH-Informatikingenieur, Excel als die ultimative Business-Software, zieht dir da nicht alles im Bauch zusammen?
Ja, da gibt's, das ist eine gute Frage, aber generell ist, glaube ich, da elitäres Denken falsch, oder? Wir haben dort ja tatsächlich immer, ich meine Ahnung, ich kann mich erinnern an eine Vorlesung, wo sie uns gesagt haben, dass sie, da, wieso das dann Ariane 5 abgestürzt ist, weil irgendeiner, der kann ja numerisch richtig Mathematik anwenden. und dann gehst du ins tägliche Leben und stellst fest, das Problem sind im Allgemeinen andere.
Ja, als Unternehmer muss man natürlich Pragmatiker werden, das ist schon klar, ja, ohne Frage. Ja.
Also, aber nein, es macht mir nichts aus, weil es hilft und die Komplexität steckt immer dahinter.
Ja.
Also das ist schon so.
Das ohne Zweifel, ja. Ja. Also, Access Excel, was sind es weitere für Landschaften?
Delphi. Oder da? Delphi. Wir haben den Vorteil, das ist jetzt nicht unbedingt geplant gewesen, aber dann haben wir das natürlich genutzt, wir haben unsere erste Software selber auf Delphi geschrieben. Das haben wir Fähigkeiten, von Anfang an in der Firma in Delphi zu entwickeln.
Ja.
Und Delphi ist ein doch oft tritt jetzt niemandem zu nahe, aber ist eine Entwicklungsumgebung, die wirklich langsam am Aussterben ist und wo sozusagen die Entwicklungsgemeinschaft mit jedem Todesfall kleiner wird und darum kann man das nicht mehr, kommt man dort ins gleiche Problem rein. Aber mit natürlich zum Teil noch komplexeren, weil auch grösseren und ausgeführteren Applikationen. Mhm. Das ist ja volle Umgebung. Und dort sind wir auch die gleiche Idee. Zuerst stabilisieren, das heisst die Fähigkeit dem Unternehmen geben, dass sie nicht mehr auf ein, zwei, drei Leute angewiesen sind, allenfalls alle schon am Ende von ihrer Berufskarriere sind.
Mhm.
Und nachher schauen, wie man das kann Schritt für Schritt refakturieren und in eine moderne Umgebung bringen, wo man es auch einfacher mit anderen, wo man es dann auch einfacher kann erweitern und anpassen.
Ich rate mal, dass die Lösungen, die ihr da so eben antreffen, in der freien Wildbahn draussen, dass die nicht wirklich gut dokumentiert sind.
Das ist schon richtig,
ja. Also da muss man, wie sagt man dem, wenn man das rückgängig muss herausfinden, was eigentlich gemeint ist, da gibt es einen Fachbegriff dazu.
Ja, genau, wo man jetzt auch nicht hinkommt, aber genau.
Okay.
Reverse Engineering.
Reverse Engineering, du sagst es, das ist es, ja.
Ganz viel musst du den Code lesen und überlegen, was eigentlich gemeint war. Oder also die Person weiss es dann auch. Und dann ist dann eben zum Teil lustig, eben, die Leute haben sich daran gewöhnt und wenn man dann fragt, ja, wieso machen die das so, dann wüsste das auch nicht, sondern die Software hat sozusagen das Verhalten aufgezwungen, oder? Und wenn man das 10 Jahre gemacht hat, dann.
Da entwickelt sich sicher eine gewisse Routine und auch ein Spürsinn und so. Das kann man gut vorstellen, ja.
Ja, genau.
Da wird man mit jedem Projekt wird man besser, wie das in allen anderen Feldern auch typischerweise so ist, ja.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Wenn jetzt jemand eine RPG oder eine COBOL-Lösung hat, wäre bei euch auch richtig?
Leider nicht. Also, da müssten wir jetzt den externen Spezialisten suchen.
Aha. Also haben wir schon so Sachen gemacht, dass ihr quasi eine alte Legacy-Lösung übernommen habt, wo ihr nicht unbedingt technische Kompetenz gehabt habt, das dann mit einem externen Partner abgewickelt und dann das Neue quasi selber gebaut habt. Hat es das schon gegeben?
Nicht mit externen Partnern, aber mit internen Partnern. Sprich, wenn die Firma selber sozusagen das rechtzeitig plant, hat sie ja die Leute noch im Haus, die dann helfen können.
Ja, das stimmt.
Entsprechend, wenn sie gute Leute sind, auch motiviert sind, weil sie ja sozusagen ihr Werk weitergeben wollen.
Jawohl.
Genau, das haben wir schon gehabt, aber wir wirklich gar nicht gesagt haben. Oder, wo es auch so, nicht unbedingt Technologie ist jetzt irgendwie, nicht zugänglich für uns, aber der Business Case oder Komplexität, so dass es sagt, es macht jetzt keinen Sinn, wir wollen so Refactor, aber wir haben hier den Entwickler und der ist bereit, mit euch zu arbeiten. Bauen wir es neu zusammen auf. Das haben wir schon gehabt.
Habt ihr eine gewisse, sag ich mal, eine Branchenabdeckung oder spielt das eigentlich keine Rolle, woher, dass die Kunden kommen?
Nein, eher die Grösse der Firma. Also, unser Wunschkunde ist ein Schweizer Mittelständler.
Ja. Was heisst Mittelständler? Aber
wir haben relativ breit. Angefangen haben wir im Finanzbereich, aber wir sind in der Mitte wieder relativ breit.
Ja. Wenn du sagst Mittelständler, das ist mir noch, also, der Schweizer Mittelstand oder KMU geht bis 250 Mitarbeiter. Du meinst wieder eher grössere Unternehmen, vermutlich so typisch.
Ich meine ab 50, ja richtig, ich mehr deutsche Mittelständler im Kopf.
Ja, das ist etwas anderes.
Sagen wir ab 50 bis, ab 50 aufwärts, wir haben Mitarbeiter, wir haben Firmen, die sehr viele Mitarbeiter haben, aber so ab 50 bis 2000 oder so, genau.
Und eure Kunden sind ausschließlich in der Schweiz oder haben die auch Kunden im Ausland?
Wir haben über einen Schweizer, wir haben über einen von unseren ersten Kunden, haben wir noch Kunden in Deutschland. Mhm. Aber das ist eigentlich nur, weil wir diesen Kunden haben. Und ich glaube, Holland ist noch ein Kunde, einfach über den.
Also Schwerpunkt ist ganz klar Schweiz eigentlich für euch. Ja. Ja, genau. Okay. Jetzt vielleicht einmal zu eurer Organisation. Ich habe es gesagt, wo ich dich vorgestellt habe, es sind rund 140 Mitarbeiter, haben den Standort in Polen, Vietnam und in Weißrussland. Wie viele von diesen 140 ungefähr sind in der Schweiz? Und was machen die denn spezifisch?
Es sind 4 oder 35 Personen in der Schweiz. Mhm. Wir haben in der Schweiz technische Spezialisten. Mhm. Wir haben in der Schweiz Projektleitung.
Ja.
Und wir haben in der Schweiz Kader, also der Leiter, also wir haben einen HR- und Finanzchef in der Schweiz.
Jawohl, ja.
Wir haben eben Marketingleiter in der Schweiz. Mhm. Wir haben einen Leiter Entwicklung, der alle Entwicklungsteams inklusive der Spezialisten in der Schweiz führt. Und wir haben einen Leiter Projekte in der Schweiz, wo alle Projektleiter und in dem Sinn Projekt überwacht. Mhm. Der hat noch 2 Teamleads, die selber aber auch noch Projekte machen.
Ja.
Und dann haben wir in der Schweiz noch unsere IT und den Leiter von der IT, wo unsere Betriebsgruppe, wo in der Schweiz plus in Vietnam grundsätzlich aufgebaut ist, betreut und führt.
Das heisst, die Softwareentwicklung findet schwerpunktmäßig logischerweise Near- und Offshore statt.
Exakt.
Ja. Und die Projektleiter, das heisst, als Schweizer Kunde mit einem Projekt habe ich einen Mensch, sage ich jetzt mal da bei euch vor Ort. Ja. Ja. Und der tut die Teams und die Leute, die es dann braucht, um das alles zu bauen, zu unterhalten, weiterzuentwickeln, der tut die so managen.
Genau, ja. Im Allgemeinen, früher haben wir eigentlich den Projektleiter als Held, der alles abdeckt hat, wo wir angefangen haben, weil wir die Leute hatten. Aber zum Beispiel zu mich selber als Projektleiter, ich kann natürlich können aufgrund von meinem Background Architektur machen, ich kann aber auch können mit dem Kunden über den Geschäftsprozess reden, das ist etwas, was mir liegt, was ich interessant finde. Und wir haben, unsere ersten Mitarbeiter eigentlich haben all diese Struktur gehabt. Jetzt, das sind Projekte aber auch noch kleiner gewesen. Mittlerweile ist es so, dass meistens gibt es den Projektleiter, wo dann aber, und darum haben wir jetzt eben auch in Spezialisten in der Schweiz, noch technische Unterstützung braucht, entweder oder Business-Unterstützung, je nachdem, ob Projektleiter aus der technischen Seite kommt oder vom Business her. Und dann, so dass im Allgemeinen es 2 Personen, die Tandem, die Projektleitung macht, oder es 1,5 Personen. Ja, Hauptansprechpartner plus Leute, die helfen.
Ja.
Und dann Teams im Ausland.
Mhm. Das heisst eigentlich, die ursprüngliche Idee, die der Thomas Klausen hat, Entwicklungsressourcen weltweit zu sourcen, oder, zu bündeln und nachher da in der Schweiz zum Einsatz zu bringen, haben wir eigentlich realisiert, einfach ein bisschen auf eine andere Art und Weise.
Ja, einfach mit der Projektverantwortung.
Genau.
Plus minus, genau. Wir haben auch solche, die tatsächlich direkt der Kunde mit Teams schafft von uns. Mhm. Es ist aber im Allgemeinen, wir nennen das Managed-Team immer einen Projektleiter dabei, bis ganz wenige Ausnahmen, wo irgendwo nach 4-5 Jahren sich sagt, der Kunde, hey, darf ich nicht direkt mit Vietnam arbeiten? Geht doch.
Ja, okay. Aber das ist dann aufgrund von einer gewissen Routine und Erfahrung, die man dann gemacht hat, während
der Projekte wo sie sich das dazu trauen und auch die Leute also persönlich kennen, und auch kulturelle verstehen, wie man jetzt so jemanden angeht. Das ist schon ein Unterschied.
Die Teams, die ihr habt, da, diese 3 Standorte, sind die quasi bei euch auf der Payroll?
Wir sind, je nachdem, wir haben eine Organisation in Polen, die uns ganz gehört, wir haben eine Organisation in Vietnam, die uns ganz gehört, wir haben allerdings auch noch eine Organisation Polen-Weißrussland, wo wir nur beteiligt sind,
okay.
Das Management auch Besitzer ist.
Genau. Also
grundsätzlich Mix, immer irgendwo näher zusammen, ja, genau.
Aber das heisst doch, dass die Leute, die ihr dort habt, da hat es eine recht hohe Kontinuität. Das wechselt.
Jawohl, also der erste Mitarbeiter, den wir je hatten, ist jetzt eben der beteiligt natürlich dort, aber ist jetzt von dieser Organisation, die eine Organisation in Polen, der Geschäftsführer.
Ja. Okay. Gehen wir mal über zum Thema, sag ich mal, Visionsstrategie. Also, wir haben eigentlich schon ein bisschen von dem geredet. Trotzdem, das Unternehmen ist jetzt, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen, ich gehe jetzt gegen die 25 Jahre, das ist schon eine rechte, also für eine Softwarefirma ist das nicht wenig, ja. Woher soll es die nächsten paar Jahre gehen? Was sind so eure Vorstellungen, eure Pläne?
Wir haben, wie du richtig identifiziert hast, wieso individuelle Softwareentwicklung, oder? Und die Frage probieren wir jetzt zu beantworten. Und wir haben dann gesagt, individuelle Software, eigentlich wollten wir ein Ökosystem für sozusagen Custom Software Development können entwickeln. Mhm. Sprich, eine Umgebung, können aufbauen. Das ist auch eine gute Story, wo Leute, wo man den wirklich individuellen Teil in eine Reihe von vorgefertigten Komponenten integrieren. Mhm. Das ist sozusagen die Erweiterung für unsere Strategie. Das ermöglicht uns eine bessere Qualitätssicherung, eine Standardisierung dort, wo Standardisierung Sinn macht und dafür auch einen maximalen Fokus auf den individuellen Teil, der den Mehrwert von der Software generiert. Mhm. Und meine Vorstellung ist, dass so maximal, dass die Idee von dem Ökosystem für Custom Software ein Begriff wird.
Ökosystem, das ist jetzt so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein relativ diffuser Begriff. Ja. Was steckt da konkret dahinter?
Wir haben, das ist noch wichtig für die Firmengeschichte, wir haben im Jahr 2016 ja eben ein Standardprodukt im Bereich cloud-basierte Alarmierung entwickeln und das in einer separaten Firma als Spin-off betrieben und 2021 erfolgreich dürfen einen Marktführer in diesem Bereich verkaufen. Mhm. Und
das ist im Rahmen von der Success, ist das passiert, ja.
Sozusagen, das haben wir gemacht, haben einen Spin-off gemacht, das Spin-off hat die Software weiterentwickelt, verkauft, und irgendwann sind Leute auf uns aufmerksam geworden, dann haben wir die Firma können, gut verkaufen. Mhm. Und dort haben wir uns hingesetzt, Thomas Klauser und ich, auch im Rahmen von der Nachfolgeplanung, und gesagt, wo wollen wir hingehen, was machen wir. Und wir haben etwas festgestellt, im Rahmen von dieser Produktentwicklung, wieso das eben gut ist, das Produkt zu entwickeln, ist, dass du kannst gewisse Sachen bedeutend fokussierter machen, weil du dich immer wieder ums Gleiche kannst kümmern.
Klar, ja.
Und das verbessern. Und dann haben wir gesagt, wieso, was müsste man machen, um können eine individuelle Lösung mit dem Preis, Risiko und Zeit, sagen wir, Struktur in der Umsetzung von einem Produkt können zu machen. Mhm. Aber immer noch individuell. Das ist sozusagen die Fragestellung, die es umgetrieben hat. Und mich als Techniker hat es natürlich technisch gelöst. Mhm. Wir haben dann gesagt, okay, heutzutage, umgekehrt gefragt, wieso haben wir es vorher nicht schon gemacht? Wieso fängt man bei jedem individuellen Projekt wieder von vorne an? Und dann festgestellt, ja, der Grund ist früher einfach gewesen, weil es hat auch gar keine Standardisierung gegeben, wie denn das System betrieben wird.
Mhm. Das ist wahr, ja.
Und jeder hat es irgendwo gehabt. Und heutzutage mit der Cloud gibt es die Standardisierung. Dann haben wir gesagt, gut, dann tun wir doch jetzt wieder Geld investieren von der Success in eine Plattform, wo alles vorfertigt, wo wirklich Standard ist. Ich gebe ein simples Beispiel, wie jeder versteht. Ganz viele Firmen wollen, dass die individuelle Software sich mit ihrem User Management, meistens Active Directory, also Microsoft Entra heißt es neu, integriert.
Jawohl, ja.
Und jetzt kannst du das 27 Mal, klar, irgendwann weißt du, wie es geht und hast irgendwo ein Stück Code, der das macht. Aber wieso das nicht vorfertigen und wirklich als vorkompilierte Komponente zur Verfügung stellen? Mhm. Das andere, es gibt ganz viele Frameworks, wo Dashboard-Lösungen darstellen. Da muss ich auch immer wieder integrieren, ist nicht vorgefertigt. Und die modernen Möglichkeiten von Softwareentwicklung mit Microservices auf der Cloud ermöglicht dir eben, das wirklich so vorzufertigen, dass du einen Knopf kannst drücken und so einen Applikation bereit hast.
Jawohl,
und dann kannst du in die Applikation rein, die individuellen Microservices einbauen.
Ja.
Das ist der Hintergrund. Mhm. Die Idee ist natürlich, wenn dann 27 so individuelle Services bestehen, dann gibt es vielleicht Kunden, die sagen, okay, der Teil da möchte ich auch haben.
Jawohl.
Und dann kann man es vielleicht nehmen und an seinen Wunsch anpassen.
Mhm. Also es ist jetzt so ein bisschen eine Annäherung oder eine Annäherung vom Individualrichtung Standard in einzelnen Bausteinen, einzelnen Komponenten, Teil.
Exakt. Ja. Genau.
Das heisst, ihr habt jetzt so ein Framework gebaut. Genau. Sage ich jetzt einfach einmal
platt. Ich würde es gerne Plattform nennen.
Gut, alles einverstanden. Darum, ich habe absichtlich, denke ich, nehme jetzt mal den Begriff, weil du auch selber auch gerade erwähnt hast vorher. Bin aber schon davon ausgegangen, dass du mich wirst korrigieren. Also, eine Plattform. Ja. Ihr habt jetzt so eine Plattform entwickelt. Hat die einen Namen bei euch?
Ja, die heisst CubeX. Also Cube mit K minus X.
Aha. Da, also der Name, der hat
irgendwie. Der Sinn ist eigentlich, der Name ist, dass die einzelnen Komponenten, die technisch Microservices sind für uns Cubes.
Also Würfel, oder?
Würfel, die man hinzufügen kann.
Genau. Ja.
Und das Coole an diesem Ansatz ist nicht nur, ich meine, da ist nicht wahnsinnig Microservice-Architektur steckt dahinter, das ist jetzt nicht etwas, nur wir machen. Aber ja, interessant ist eben, wenn man das konsequent umsetzt, hat man eben ein anderes Problem gelöst. Nämlich das konstante Refactoring. Mhm. Weil ich habe jetzt, wenn man es richtig macht, eine Reihe von relativ lose gekoppelten, aber gut zusammenpassenden Komponenten. Mhm. Und wenn ich modernisieren will, muss ich nicht mehr einen ganzen Blob modernisieren, ja, sondern habe einzelne Stücke, die ich kann Schritt für Schritt modernisieren.
Jawohl, ja.
Das ist dann ein weiterer Ansatz, wo wir unseren Kunden sagen können, wenn ihr das habt, habt ihr eigentlich die Möglichkeit, eure Software kontinuierlich weiterzuentwickeln, ohne alle 5 oder 7 Jahre ein Big Bang Release zu machen, wo alle zittern. Oder?
Ja, genau.
Das ist nicht mehr nötig. Mhm. Und wir haben auch ein Evolutionskonzept entwickelt, wo wir eine monolithische Legacy-Applikation Schritt für Schritt so modernisieren, auch wieder ohne den Big Bang. Mhm.
Das heisst, Sie haben als Individualsoftwarefirma, haben Sie jetzt doch ein Stück, ich sage es jetzt mal, Standardsoftware, nämlich das CubeX, bauen.
Ja, aber die Plattform, um
können oder die Plattform, Lösungen ja,
drauf. Genau, richtig, ja, absolut.
Und da das
haben Thomas Klaus hat das mal Less Code genannt.
Aha.
Weil du hast die vollen Fähigkeiten von Programmieren, aha, du musst aber nicht mehr alles machen.
Aha.
Im Gegensatz zu No-Code und Low-Code, wo natürlich noch schneller bestimmte Probleme gelöst hast, aber dann irgendwo an eine gläserne Decke stoßt, die einfach ja, nicht mehr lösen kannst.
Und das ist bei euch schon produktiv im Einsatz? Also ihr verwendet das
jetzt? Das ist bei uns produktiv im ja, Einsatz, aber ist aber brandneu.
Okay.
Wir haben schon Kunden. Mhm. Was ganz wichtig ist, die Plattform besteht aus bestimmten Bestandteilen, was eigentlich schon sehr, sehr viel im Einsatz ist, ist der ganze Plattformteil, das Deployment macht, mhm, also sprich die Software ausrollt. Das ist auch ein entscheidender Teil, weil das ist zum Beispiel auch das ist etwas, was immer wieder passiert, dass man immer wieder die gleiche Software baut, wo dann verwendet wird, um Software auszurollen. Und wir haben dann alles integriert, inklusive ein Backup, Restore, all die wiederkehrenden Wartungsarbeiten können wir dann so verwalten.
Mhm. Ich nehme an, das ist ja wie jedes Stück Software etwas, das auch nie fertig wird. Also vermutlich haben wir da noch Ideen, oder, wie man das weitertreiben kann.
Das kann man beliebig ausbauen.
Ja, beliebig,
genau. Ja. Genau. Aber jetzt sagen wir in der stabilen Release, wo wir auch können, sagen wir, in einer vernünftigen Art warten, aber ohne dass dann plötzlich wieder jeder Kunde eine einzelne Ausprägung hat. Wir haben uns sehr, sehr Gedanken darüber gemacht, dass sichergestellt ist, dass der Kern, den die Plattform bietet, nicht individuell verändert wird, sondern die individuelle Teil daran abgebaut wird.
Mhm.
Das ist recht wichtig.
Mhm. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann siehst du das als, sag ich mal, der Hauptpart jetzt für eure zukünftige, um euren zukünftigen Erfolg sicherzustellen. Also es soll ein Differenzierungsfaktor sein. Es ist ein Erfolgsfaktor auch. Und auf dem wollen wir aufbauen. Aber das wird seine Wirkung natürlich erst richtig so in der Zukunft entfalten.
Das ist richtig so, genau. Momentan ist das einfach etwas, was wir im Hintergrund können einsetzen können, um effizienter Software zu machen. Es ist aber ein sehr wertvolles Instrument, ja, um Kunden, zum Beispiel auch existierenden Kunden, zu zeigen, wo dann ihre Refactoring-Lösung ja, gerne ja, können gehen.
Mhm.
Aber in dem Sinn, und da kommt wieder das Problem von der individuellen Softwareentwicklung, es ist natürlich ein relativ komplexes also die Lösung ist sehr gut,
mhm,
aber erklärt das jemandem einfach so in 2 Minuten, oder?
Nein, das ist eine Herausforderung. Also, wenn der Betreffende die Awareness und die Bereitschaft hat und das will wissen, dann ist das nicht das Problem, oder? Ja. Ja, aber jemand, der noch nicht einmal weiss, dass er eigentlich gerne eine Individualsoftware hätte, da hast du keine Chancen, oder? Den musst du ganz woanders genau, abholen. Das ist ja die Hauptherausforderung, oder? Wenn es genau, um Individualsoftware geht, ganz generell.
Genau. Aber uns ermöglicht das eben auch noch, die dann anzusprechen, weil für die sehen dann das als Produkt.
Ja.
Mit dem Vorteil, dass es individuell gelöst ist.
Mhm. Tönt ihr es dann auch als Produkt in dem Sinn vermarkten? Oder habt ihr vor, das so als Produkt zu vermarkten?
Wir müssen, ganz ehrlich, die Idee muss zuerst mal noch sich bewähren,
ja,
wirklich über eine gewisse Zeit. Das wäre mein Wunsch. Darum mhm, die Idee mit dem Ökosystem, dass man dann sagt, das ist deine Plattform, wo du individuelle Module kannst draufbauen, ja, die wirklich individuell sind. Aber für das muss sich zuerst bewähren. Und dann werden wir sehen, ob wir es einfach als technische Grundlage brauchen für weitere mhm, individuelle Projekte und nicht extern aggressiv
okay, als Produkt ja, vermarktet. Okay, verstehe ich, ja. Jetzt ist Success ja schon vor erfolgreich gewesen, oder? Also wie ich gesagt mhm, habe, ja, ich gibt es ja seit 23 Jahren, also bevor es CubeX gab. Was würdest du sagen, was sind so die zentralen Erfolgsfaktoren gewesen in der Geschichte von der Success?
Ich glaube, eben angefangen damit, wir haben von Anfang an immer eine sehr gute Beziehung zu unseren Kunden können pflegen. Wir sind sehr transparent gegen unseren Kunden. Und das ist wirklich unser DNA auch gewesen, dass die Freude daran, die Domänen zu verstehen von den Kunden. Bis zu einem Grad, wo dann die Leute plötzlich festgestellt haben, oh, eigentlich haben wir jetzt kein Single Point of Failure mehr innerhalb von der Firma, aber eine Abhängigkeit, weil wirklich dann plötzlich Mitarbeiter von der Firma Success den Geschäftsprozess so gut verstanden haben, wie niemand sonst. Also wirklich die Fähigkeit, das zu machen. Und die Flexibilität, wo wir übrigens auch unseren Mitarbeitern geben, ich sage immer individuelle Lösungen, nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiter, hat uns auch ermöglicht, sagen wir, einen speziellen Typ von Mitarbeiter zu behalten. Und vielleicht normalerweise nicht in einer kleineren Firma würde arbeiten.
Aha. Aber was wäre das für einen? Kannst du den ein bisschen beschreiben? Der Typ jetzt von Mitarbeitern, der jetzt genau da reinpasst?
Ja, das ist eine Person, die die Verantwortung übernehmen will, die erwartet, die gern Probleme löst, gern kämpft, schwierige Sachen überwindet, wo aber auch ein bisschen nonkonformist ist dahingehend, dass er vielleicht nicht so wahnsinnig gern Corporate Politics macht oder irgendwelche Formulare ausfüllt. Einfach ein Nonkonformist, aber nicht in dem Sinn, dass er sich nicht verantwortlich fühlt, sondern dass er sagt, ich würde gerne die Lösung so machen, wie es für mich, wie ich es optimal finde.
Und die sind bei euch dann von gut und richtig Aufgabe, genau solche Leute?
Ich habe das Gefühl, ja.
Ja.
Und da haben wir auch in dem Sinn operativen Beweis. Ich habe mal, das ist wirklich cool, eben der eine Kunde, der seit 2012 bei uns kommt. Wir haben am Anfang dieses Jahres eine neue Plattform ausgerollt und dann hat wirklich die eine Projektleiterin vom Kunden dort gesagt, hey Patrick, von dem habe ich immer geträumt. 2013 hat sie mir einen Screenshot geschickt, habe ich mir überlegt, das müsste doch gehen und sie haben immer gesagt, es geht nicht und jetzt hat die Projektleiterin von der Soxer mit ihrer Kollegin hat das möglich gemacht. Das ist so cool. Oder? Und das war wirklich gewesen, weil die einen gesessen sind und sich gesagt haben, das muss gehen. Wie lösen wir das? Mit Hilfe von Technologie von Microsoft und eigener individueller
Lösung. Jawohl, ja. Das erinnert mich alles ein bisschen an meine allererste Firma, die ich selber gegründet habe und dann auch unterwegs gewesen bin. Das ist genau die Denkung. Gut, du hast vielleicht die ein oder andere Ausführung von dir bereits ein bisschen angeklungen, aber was würdest du sagen, was sind Stand heute für euch so die grössten Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt? Was sind solche Engpässe?
Also das eine ist, was du angesprochen hast, wie tut man die Botschaft, dass da eine Firma ist, die wirklich kann, einem Kunden helfen kann, an den Markt bringen. Das ist ganz klar so, der Verkaufskanal, wo wir jetzt haben. Wir haben den Solution Sales Manager eingestellt, der sehr viel Erfahrung hat in diesem Bereich, auch wie man einen Verkaufsprozess aufbaut, um das erweitern, um können. Der Verkauf ist vorher wirklich 100% von Thomas Klaus getragen worden, sehr erfolgreich. Aber eben, das muss man.
Aber es hat halt vorher auch viel mit seinem Netzwerk zu tun gehabt, oder?
Genau.
Das ist häufiger so, dass das einfach über das Netzwerk läuft. Und wenn man das nicht mehr hat, dann hat man ein Problem, ja.
Genau. Und er ist ja noch dabei, aber er will ja auch nicht jetzt, dass die nächsten 25 Jahre machen.
Klar,
ja. Und das skaliert natürlich auch nicht, wenn wir weiterwachsen wollen. Also brauchen wir das. Das ist mal das eine. Sondern mit Marketing ausgebaut, um auch können die Botschaft proaktiv rauszutragen. Aber das ist sicher die grösste Frage und wir haben jetzt die Leute dazu. An der Botschaft sind wir noch am vielen. Das ist das. Und das andere ist Transformation. Die Firma ist recht gross geworden mit enorm kleinem Overhead. Einfach weil der Thomas und ich zusammen, da hat es der Rolf Borkowski gehabt, der dritte Partner, einfach weil wir das einfach irgendwo zusammen, oder gibt es noch, Entschuldigung, der Rolf, einfach weil wir das einfach irgendwo zusammen gemanagt haben und natürlich sehr effizient gewesen sind, weil wir haben jeden Tag miteinander geredet, am Morgen um 7 Uhr, und dann haben wir gewusst, was wir vorhaben.
Ja.
Aber, auch wiederum, das ist ein Modell, das extrem flexibel ist, aber es skaliert nicht. Ergo haben wir angefangen, ein Kader aufzubauen. Und das gibt dann natürlich die ganzen Fragen von dieser Transformation von einer rein personentriebenen zu einer auch irgendwo organisations- und prozesstriebenen Firma.
Klar, ja. Du hast jetzt ein paar Mal den Begriff skaliert nicht verwendet. Was ist denn dein Plan mit Success, wenn 1000 Mitarbeiter gross werden?
Das ist auch eine gute Frage. Nein, ich möchte gerne in eine Grösse kommen, wo die Leute wirklich dürfen machen, was ihre Jobbeschreibung stört.
Das ist eine ganz gute Erklärung, ja. Okay, und oder, nicht?
Und nicht, also unser Head of Projects muss noch Projekte machen, einfach weil es kann.
Ja.
Und weil er nicht hergekommen ist. Aber eigentlich wäre es natürlich schön, wenn wir eine Größe hätten, wo wir wirklich immer die nötige Struktur haben, um können zu sagen, okay, das braucht es jetzt nicht. Er muss das nicht machen. Wir haben die Projektleitung zur Verfügung. Wir können uns leisten, genug gute Projektleiter einmal auf der Bank zu haben. Und so weiter. Mhm. So, ich habe das da mir eigentlich mal so formuliert, dass wir so weit kommen, dass man eben kann machen, was man wirklich eigentlich will machen, ja, im Rahmen von der Firma. Ja. Und dann das auch so gut wie möglich machen und nicht timeboxed halt so gut wie gerade innerhalb von dem Zeitrahmen möglich.
Das heißt, so viele Leute bei euch sind so ein bisschen eierlegende Wollmilchsäue, oder?
Exakt, mit sehr breiten Fähigkeiten, ja, wo sie auch gerne machen. Ja. Aber es wäre schön, aber diesen Leuten kann man noch viel mehr rausholen und auch ihnen mehr Gelegenheiten geben, wenn die Struktur noch ein bisschen grösser ist. Mhm. Ja.
Hast du mal überlegt, bei was für eine Zielgröße das etwa wäre?
Ich fürchte, dass der Punkt nie erreicht wird.
Das wäre meine Antwort gewesen, ja. Das Problem hast du vermutlich immer. Das hat mehr, vermutlich, so wenn ich es ein bisschen jetzt verstanden habe, mit der DNA von eurem Unternehmen zu tun, wo halt auf dem aufgebaut worden ist. Und vermutlich müssen wir eher dort den Hebel ansetzen, mit dem Change Management wie bei der Grösse, ja. Aber anyway, also, Wachstum ist auf jeden Fall ein Thema, das du verfolgst, ganz klar.
Ja, gesundes Wachstum, absolut.
Ja.
Es gibt auch wirklich operative Gründe, die weniger aus der DNA raus sind. Wenn du willst, bestimmte Grössen von Projekten machen, musst du einfach noch ein bisschen grösser werden. Mhm. Wir sind interessanterweise eigentlich bei grossen Projekten besser in der Lage, die zu führen, als bei ganz vielen kleinen. Von dem her ist das ein Ziel, das zu machen und auch für den Betrieb, nachher die Organisation von Service Level Agreement und so weiter, dass man die Fähigkeiten breit verteilen kann.
Ja, das ist ein Argument, das ich auch sehr häufig höre. Ja. Patrick, vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr spannenden Einblick da in ein Individual-Software-Unternehmen. Da fühle ich mich natürlich immer ein bisschen heimisch, weil ich auch selber mal so eins gegründet und aufgebaut habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit dem, was ihr da vorhabt. Und alles Gute, ja. Merci für deinen Beitrag.
Danke vielmals auch für die Gelegenheit. Das war auch für mich interessant gewesen. Man lernt immer, wenn man so Sachen kann. Man kann mal erzählen.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in dem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.prantl@kmu-mentor.ch.